Letztes Mal, als Jesus mit den Pharisäern redete, er wurde ein bisschen strenger. Es war so an einem Sabbat, wo halt ein Kranker in die Synagoge kam und er hat schon die Pharisäer gesehen. Sie wollten einfach schauen, wird er ihn jetzt etwa heilen an einem Sabbat? Und er hat einfach diese gesetzlichen Gesichter gesehen und ja, wurde ein bisschen direkter. Und das war keine gute Idee. Seither haben sie den Plan, ihn umzubringen. Was tun Mordpläne in einem Menschen? Also wenn jemand mir noch schon ein bisschen böse anguckt in der U-Bahn, ich habe schon ein bisschen Angst. Wenn jemand Mordpläne gegen mich hegt, ich würde wahrscheinlich Panik kriegen. Und ich habe das Gefühl, ich habe die Idee, dass Jesus auch ein bisschen mulmig war. Und er musste vielleicht auch mal aufs Feld nach Nazareth raus und einfach auf dem Feld mal ein bisschen am Sabbat vielleicht nachdenken, unter einem Baum sitzen und dort mal ein bisschen die Sonne genießen und einfach mal nachdenken. Was wird passieren, wenn er so weitermacht? Er wird ziemlich bald tot sein. Das wäre für Jesus, den Sohn im Fleisch, kein Problem. Aber eigentlich das Problem, wie will er denn denen, die noch zuhören, noch ein bisschen was beibringen? Es ist eigentlich ein Zeitproblem. Und das war so ein Bauern, wie er so ganz seelenruhig seine Samen streute, und dann hat er plötzlich eine Idee. Und wir möchten jetzt beten für die Schriftlesung, die dann kommen wird. Ich bete noch kurz und dann wird Domi uns den Text der Predigt vorlesen. Lieber Herr, ich möchte wirklich beten, dass wir heute unsere Ohren öffnen, unsere Sinne öffnen. Ja, Ehrfurcht haben vor dem Wort Gottes, das du, Herr, gesprochen hast. Und lass uns jetzt wirklich zuhören und meditieren über das, was vorgelesen wird. Amen.
Ein andermal lehrte er wieder am Ufer des Sees, und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich, die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den 12 allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnliches ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30-fach, ja 60-fach und 100-fach.
Das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich zum großen Teil deshalb geschrieben worden, um es vorzulesen. Es geht 90 Minuten, das kann man in einem Abend vorlesen, und die Apostel oder ein Apostel und ein paar Helfer kommen in eine neue Gegend, gehen in die erste große Stadt und sagen, wir lesen es jetzt mal vor. Und es geht Schlag auf Schlag, die jetzt ein bisschen mitgelesen haben bei unserer Predigtserie, haben das gemerkt, es geht Schlag auf Schlag. Wenn du Fragen hast, merk sie dir für später. Und das Markus-Evangelium endet dort, wo Jesus gestorben ist und wo die Frauen das Grab leer beobachten. Das ist das richtige Ende des Markus-Evangeliums. Und was würde dann passieren? Dann würde natürlich der Vorleser sitzen und der Apostel, vielleicht Petrus, würde aufstehen und sagen, und jetzt hier mein Zeugnis. Ich habe Jesus lebendig gesehen. Und dann hatten Leute natürlich noch viele Fragen. Die konnten sie dann den Apostel auch noch stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Obwohl Jesus dieses Gleichnis sogar erklärt, habe ich da noch ein paar Fragen. Und die würde ich dann diesem Apostel stellen. Er sagt, hören sollen sie hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa gerettet werden. Will Jesus hier die Botschaft verschleiern und nur so eine kleine Gruppe eigentlich ansprechen und die anderen sind ihm sogar egal, würde überhaupt nicht zu meinem Verständnis von Gottes Liebe passen. Oder ja, der Samen fällt, wo er fällt, eines dort, will er mir jetzt sagen, es ist einfach nur Pech, wenn ich halt da nicht reagiere, es ist einfach nur Pech. Will er uns das sagen? Da möchte ich dann mit dem Apostel diskutieren. Heute gehe ich in die ganze Schrift und gucke mir das an. Was macht das in der ganzen Schrift für einen Sinn? Und ich komme eigentlich auf folgende Schlussfolgerung. Es gibt eine gute Nachricht, du kannst dich noch entscheiden. Es gibt eine gute Nachricht, du kannst dich noch entscheiden in hoffnungslosen Situationen, wo alles verloren erscheint. Du kannst dich noch entscheiden, trotzdem Gott zu glauben, dass er da was Gutes draus macht. Du kannst dich noch entscheiden. Charaktersünden. Ich habe Charaktersünden. Und eine davon ist es, Leute ein bisschen zu überfahren, Leute ein bisschen gnadenlos die Wahrheit zu sagen. Das kommt nicht immer so gut an, ist nicht immer der richtige Ton. Und jemand kann mir dann sagen, hey Freund, pass hier mal auf, lern mal was. Und ich kann dann so versucht sein zu sagen, hey, ich bin jetzt 37, ich werde auch nur noch älter. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt einfach so, wie ich bin. Aber hier ist eine gute Nachricht. Du kannst dich noch entscheiden, dich zu ändern. Du kannst dich noch entscheiden, an dir zu arbeiten. Du musst nicht derselbe bleiben, der du jetzt noch bist. Thema Rat geben. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Jetzt hat der andere ein Problem und du willst ihm helfen. Okay, er will auch diesen Rat hören und du hast einen sehr guten Rat. Und hey, die redet zusammen. Und er will es einfach nicht begreifen. Er will es einfach nicht verstehen, was du hier im Rat geben sollst. Er will es vielleicht, kann es aber nicht. Dann hätte ich manchmal gerne so einen Zauberstab. Mit diesem Zauberstab mache ich Pling. Du begreifst jetzt. Und der andere, ich begreif's jetzt. Und was ich eigentlich noch so im Hinterkopf denke, ist, pling, du siehst es jetzt genauso wie ich. Ich sehe es jetzt plötzlich genauso wie du. So, Zauberstab hätte ich manchmal gerne, aber es gibt einen, der passt unglaublich gut auf und er ist sehr mächtig und er bietet alle seine Macht auf, dass es diesen Zauberstab niemals geben kann. Denn es gibt eine gute Nachricht, jeder kann und muss sich noch selber entscheiden. Um das zu illustrieren, habe ich mal ein Bild gemalt und jetzt bitte ich meine Assistentin, dieses Bild zu bringen. Okay, kann man es erkennen von hinten? Ich weiß nicht, wie gut man es von hinten erkennen kann. Also das Große drumherum ist nicht etwa ein Fahrradhelm, sondern das ist ein Gehirn. Ich habe mich da bemüht. Das ist also nicht meine Freihandzeichnung, ist aus dem Internet abgezeichnet. Und auf diesem Gehirn hat es einen Schalter wie beim Herd zu Hause. Und diesen Schalter kannst du drehen auf 4 verschiedene Positionen. Und du hast so einen Schalter in deinem Gehirn und diesen Schalter kannst du drehen und sonst kann den niemand drehen. Kein anderer kann da mit dem Zauberstab noch kommen und sagen, ich drehe den jetzt für dich. Ja gut, wie ist es eigentlich mit Gott? Gott ist allmächtig. Ich glaube, er könnte es, aber er will eine Liebesbeziehung mit dir. Und dann dreht er auch selber nicht dran. Dann wartet er auch selber noch, dass du halt dran drehst, weil er eine Liebesbeziehung mit dir haben will. In dieser Predigt möchte ich ganz einfach diese 4 Positionen mit euch ein bisschen neu anschauen, anhand vom Gleichnis des Seemanns, vielleicht ein bisschen eine neue Interpretation dieses Gleichnisses. Position 1, der Schalter steht hier auf Position 1. Ich würde sagen, dieses Gehirn ist voll. Dieses Gehirn ist voll. Da passt nichts mehr rein. Ich weiß schon alles. Mir muss niemand mehr irgendwas erzählen. Ich sollte eigentlich nur noch gelassen werden, anderen zu erzählen. Mit dieser Position hatte ich mal ein interessantes Erlebnis. Und zwar ein Bibelkreis, das ist schon recht lange her, da war ich selber noch nicht Bibelkreisleiter. Aber der Leiter hat so gesagt, okay, lass uns mal das Gleichnis vom Seemann anschauen. Und okay, dieses Gleichnis haben wir auch gelesen. Und dann war so ein bisschen die Frage, lass uns mal in unserem Umfeld schauen, wer passt so zu diesen Kategorien? Zum Beispiel die auf das Felsige fallen. Was sind das für Leute? Wir fanden ein die dazu passten. Und dann fragt er uns, ja, und die in den Dornen, was sind das so für Leute in unserem Leben? Und wir fanden Leute, ja, die halt nur auf ihr Studium sich konzentrieren, die halt nur Karriere machen. Das sind so Leute in unserem Leben, die dazu passen. Und dann war die Frage, okay, wer sind denn die guten Ehren? Wer sind denn diese guten Ehren? Und die Schlussfolgerung dieses Bibelkreises war, hey, wir, die heute in diesem Raum sitzen, naja, wir sind halt diese Guten. Zufälligerweise. Und ich weiß noch ganz genau, ich dachte so, hat Jesus dieses Gleichnis wirklich deshalb erzählt? Ich finde es viel zu einfach. Und da gab es noch eine kleine Geschichte, also mein bester Freund damals, der war da auch in dieser Runde, wirklich mein bester Freund, der hat dann eigentlich nach diesem Abend trotzdem nur das eine im Kopf gehabt, eine Freundin finden. Und das hat ihn zu Fall gebracht, Und man denkt, okay, wo war jetzt diese gute Ehre geblieben? Ich glaube, diese Einstellung hilft nicht so sehr, wir sind die Guten. Ich glaube sogar, dass die sagen, wir sind die Guten. Die sind eigentlich voll. Die sind eigentlich die, die sagen, mir musst du nichts mehr erzählen. Ich weiß schon alles. Gefährliche Position. Ich glaube auch in diesem kritischen Vers 12, Dieser Vers 12, was heißt, sie sollen sehen und hören, aber doch nicht verstehen, eigentlich redet er über diese Position 1. Aber du hast dich schon gefragt, hey, von wegen entscheiden. Von wegen, die können sich noch entscheiden. Die können sich ja dann offensichtlich nicht mehr entscheiden. Also ich stelle mir das so vor, wenn du diese Position 1 einmal wirklich einstellst und gegen jede Idee von einem Freund bei 1 bleibst und du haust vielleicht nochmal richtig drauf, dann hält's auch, dann verklemmt es. Es verklemmt. Dann wird es einfach immer schwieriger, wirklich diese Position noch zu drehen. Das ist auch das, was ich überzeugt bin, was im Alten Testament gemeint ist mit dieser Referenz in Jesaja. Die Halsstarrigkeit. Das ist so, du bist halsstarrig. Du hast die ganze Zeit in eine Richtung geguckt und hier ist schon richtig starr, hier ist schon richtig verstaucht. Das ist eine Position, die man haben kann. Und an diese Position möchte ich nie kommen. Aber was wäre passiert, wenn er den Pharisäern einfach gesagt hätte, weißt du, ihr seid einfach Position 1, ihr seid einfach alle halsstarrig. Ich glaube, sie hätten ihn gleich gesteinigt. Und deshalb eben in Gleichnissen. Du kannst nur denen was erzählen, die irgendwo noch zuhören. Das ist, ich glaube, wieso er in Gleichnissen geredet hat. Position 2. Was ist Position 2? Ich würde sagen, bequem. Du bist auf bequem eingestellt. In dieser Position liebst du Jesus und du liebst die Gemeinschaft. So toll, mit Geschwistern zusammen zu sein, so bequem mit ihnen abzuhängen. Nach der ersten Herausforderung, ah, das muss ich doch jetzt nicht mitmachen. Ach, das, Gott liebt mich doch auch so. Stimmt schon. Aber die Einstellung ist, wenn es unbequem wird, wenn es herausfordernd wird, dann hörst du auf deine Gefühle und nicht mehr auf Gott. Und was dann passiert, hat uns Jesus gut erklärt. Position 3. Anerkennung. Du bist auf Anerkennung geschaltet. Ja, du fragst dich dann, was denken alle anderen? Und sollte ich nicht das tun? Muss ich nicht das tun? Zum Beispiel in der Arbeit vorankommen. Du solltest doch in der Arbeit vorankommen. Und du solltest doch gucken, dass alle inspiriert sind von dir. Du solltest doch gucken, dass du deinen Ruf behältst. Und ich glaube, das kann dieses Dornengeflecht sein. Du kommst nicht mehr vor und zurück. Du solltest doch, du musst doch, denken die anderen. Das ist richtig so ein Dornengeflecht und du kommst nicht mehr vor und zurück. Und hier ist auch eine gute Nachricht. Nein, du musst nicht. Nein, es spielt überhaupt keine Rolle, was die anderen denken. Du kannst dich noch entscheiden. Und das tust du auch. Ich habe bei diesem Thema Anerkennung eine peinliche Geschichte. Ich habe für die letzten paar Reden ziemlich viel Anerkennung erhalten. Und das hat mich ein bisschen ermutigt. Und dann schaue ich auf den Predigtplan vom nächsten Jahr, im nächsten Halbjahr, und da bin ich nur einmal drauf. Ich dachte so, ich bin immer noch Reserve. Und ich weiß, das klingt arrogant, deshalb ist die Geschichte auch peinlich. Aber ich musste ins Gebet. Ich musste darüber beten. Mich hat das lange beschäftigt. Und irgendwann bin ich auf die Frage gekommen, bin ich vielleicht noch auf Position 3? Bin ich vielleicht einfach noch auf Anerkennung geschaltet? Und dann hatte ich so diese Erkenntnis. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist okay, nie hier vorne zu stehen. Es ist okay, von niemandem gesehen zu werden. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht um was ganz anderes im Leben. Und an dieser Stelle möchte ich einfach noch tiefer über die Position 4 reflektieren. Was ist es eigentlich? Was ist eigentlich, was Jesus hier will? Eine Sache ist dir vielleicht auch aufgefallen. Du hörst diese Erklärung von dem Gleichnis, auch von der Position 4, eben diese Fruchttragen. Aber was ist eigentlich die Frucht? Ich möchte es immer noch wissen, was ist die Frucht? Was muss ich denn tun? Eine gängige Meinung ist, Jesus hat gesagt, macht Jünger. Zu allen Völkern geht hin und macht alle zu Jüngern. Na, muss ich jetzt am Ende meines Lebens, hoffentlich lebe ich besonders lange, sonst sammelt sich ja nicht so viel an Kredit sozusagen, muss ich jetzt am Schluss zählen, wie viel ich zu Jüngern gemacht habe. Und dann zähle ich eins und dann denke ich so, nein, das ist eigentlich nicht eins, da habe ich mit zwei anderen zusammen. Zähle ich es jetzt trotzdem als eins oder ist das nur ein Drittel? Das ist noch schwierig. Ich suche eigentlich was Tieferes. Ich suche den Konsens aller Gleichnisse. Jesus sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie versteht ihr denn die anderen? Da ist ein Konsens. Auf diesen Konsens möchte ich schauen. Und ich bin auf die Idee gekommen, einfach andere Gleichnisse zu lesen und dort zu gucken, was Jesus noch erklärt. Und da gibt es ein ganz, ganz ähnliches Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Also das ist ein ganz ähnliches Gleichnis, da geht es auch um Frucht. Und da geht es einfach darum, wenn du nicht an der, also du bist so eine Rebe, die Trauben bringt, so eine Traubenrebe, und du solltest eigentlich am Weinstock sein. Und wenn du nicht am Weinstock bist, dann verdorrt einfach diese Rebe, da kannst du keine besonders saftigen Reben entwickeln, Trauben. Und das ist einfach sehr ähnlich, da ist auch eine Frucht und dort erklärt er dann, was die Frucht ist. Und das möchte ich jetzt mit euch anschauen. Johannes 15, 8. Johannes 15, Vers 8 bis 13. Dort erklärt er dieses Gleichnis. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Also die Frucht ist die Liebe, die sich aufopfert. Das macht völlig Sinn mit Galater 5, die Frucht ist die Liebe. Und wenn ich jetzt so überlege, dann kommt mir noch eine andere Stelle in den Sinn, die letzte Rede, wo Jesus nochmal zum Volk geredet hat, bevor er dann gefangen genommen wurde, in Johannes 12, Vers 24. Dort steht: Er ruft aus, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und ich versuche das so ein bisschen zusammenzuzählen. Also an der Stelle hat Jesus ganz bestimmt über sich selber geredet. Er ging doch als Samenkorn in die Erde, ist gestorben und wurde begraben. Und Jesus sagt, das Wort, also der Same ist das Wort, ist nicht irgendwie Jesus wirklich das Wort Gottes vom Himmel gekommen, ist nicht zwischen den Zeilen sogar in dem Gleichnis vom Sämann Jesus der Same und das Beispiel. Könnt ihr mir vorstellen, er hat es wirklich vorgelebt. Und meine Interpretation von Position 4 ist, du bist auf aufopfernde Liebe geschaltet. Und wie wir das zu verstehen haben, hat Jesus als Beispiel uns vorgelebt. Wie ich mir das heute vorstellen kann, hat mir ein Film gezeigt. Diesen Film haben sicher nicht alle von euch gesehen. Ich erzähle jetzt trotzdem die Geschichte. Wer es noch sehen will, muss schnell weghören. Aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich weiß, es ist eine fiktive Geschichte, aber hat mich trotzdem wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und die Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen. Zum Schluss. Der Film heißt Before I Fall. Das heißt auf Deutsch, bevor ich sterbe, so sagt man, geht das ganze Leben an dir vorbei. Ein unglaublich langer Titel für einen Film, der in Englisch 3-Worte-Titel hat. Aber dort gibt es die Samantha. Und die Samantha ist eigentlich eine der 3 coolsten der ganzen Schule. Die ist vielleicht so 20 und die hat eine Clique. Und diese 4 Mädels, das sind die coolsten der ganzen Schule, die angesagtesten. Und dann gibt es an dieser Schule auch noch Juliet, die pflegt sich nicht so genau, die ist schon depressiv, das sieht man schon. Die Samantha sieht natürlich super aus. Die Juliet hat schon so krause Haare und wenn sie in die Mensa kommt, dann setzt sie sie irgendwo hin, wo sie niemand sieht. Und diese coole Clique sieht, sie dissen jedes Mal die Juliet. Einfach jedes Mal irgendein blöder Spruch. So, das ist so die Situation. Und irgendwie fragt sich irgendwann Samantha, wieso hassen wir eigentlich Juliet? Wieso? Und Samantha hat so eine Phase, wo sie wirklich irgendwie eine Umkehr erlebt. Sie hat dann so einen Morgen, an dem sie aufwacht. Und sie denkt so, hey, ich darf nicht mehr dissen, ich darf nicht mehr mobben, das ist überhaupt nicht gut. Sie hat diese Erkenntnis, ich muss doch Leuten helfen, ich muss doch Leute ermutigen und ihnen was Gutes sagen. Und diese Erkenntnis hat sie an diesem Morgen, das würde ganz besonders auch Juliet betreffen. Und sie geht an die Schule und sie erzählt Leuten gute Dinge, sie ermutigt Leute. Und an diesem Tag wird sie zu einer Party eingeladen, wo nur die Coolen eingeladen sind. Und gleichzeitig erfährt sie, dass Juliet etwas sehr, sehr Schlimmes vorhat. Juliet hat vor, sich selber umzubringen an diesem Tag. Aber zuvor würde sie noch an diese Party gehen und einfach richtig ihren Frust rauslassen. Richtig Leute anpöbeln, Leute anschreien, dass diese Party kaputt ist. Und dann würde die Juliet wegrennen und sich vor ein Auto schmeißen. Das hat Juliet vor. Und das erfährt die Samantha und die Samantha weiß einfach, das werde ich verhindern. Das muss ich verhindern. Sie entscheidet sich, alles zu tun, um das zu verhindern. Und sie geht an diese Party und die Juliette kommt tatsächlich, macht ein bisschen Stress und rennt dann wieder weg in den Wald und die Samantha ihr hinterher. Und die Samantha sagt, hey, das musst du nicht tun. Und sie will ihr einfach nur helfen, sie will sie einfach nur ermutigen. Aber die Juliette sagt, weißt du was, es ist zu spät, es ist zu viel gelaufen. Und sie rennt auf die Straße zu und es kommt gleich ein Auto. Und sie steht auf dieser Straße und die Samantha rennt ihr hinterher. Sie stößt sie von der Straße und wird selber vom Auto überfahren. Und dann sagt die Juliette, wow. Sie guckt auf diesen toten Körper und sagt, wow, du hast mich wirklich gerettet. Und was man am Schluss noch hört, ist eine Stimme, die sagt, nein, du hast mich gerettet.